Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Business Talk am Kudamm. Mein Name ist Fosia Butt. Heute spreche ich mit dem Gesellschafter und Verkaufsleiter von Deurerhaus, Ulf Uhmann, über Deurer Passivhäuser. Herr Uhmann, herzlich willkommen.
Ich danke Ihnen.
Herr Uhmann, ich meine, irgendwo sagen es die Begriffe schon, aber können Sie uns vielleicht noch mal ganz genau erklären, was ein Passivhaus von einem Energieeffizienzhaus unterscheidet?
Ein Energieeffizienzhaus ist ein Haus, wie wir es im Prinzip alle kennen. Ein ganz normales Haus, jedoch mit etwas besseren Wärmedämmeigenschaften, als es die Energieeinsparverordnung vorschreibt. In Verbindung mit moderner Heiztechnik, teilweise Lüftungstechnik und der Nutzung regenerativer Energien kommt es zu einem niedrigen Verbrauch auf Basis fossiler Brennstoffe, das heißt also zu einem niedrigen Primärenergieverbrauch. Aber eigentlich ist es ein ganz normales Haus.
Und das Passivhaus?
Das Passivhaus hat eine extrem wärmegedämmte bauliche Hülle, die so stark wärmegedämmt ist, dass eine herkömmliche Heizung, beispielsweise Wärmepumpe mit Fußbodenheizung oder ähnliches, in keiner Art und Weise mehr notwendig ist. Man kann die noch einbauen. Wir haben Bauherren, die trotzdem im Passivhaus auch eine Fußbodenheizung haben möchten, aber eine Notwendigkeit dazu besteht in keiner Art und Weise.
Ist das denn schon alles oder gibt es noch mehr Unterschiede?
Das ist natürlich nicht alles. Allein die bauliche Hülle kann auf keinen Fall ein Passivhaus ausmachen. Von eminenter Bedeutung für ein Passivhaus ist die Luftdichtheit der baulichen Hülle. Das heißt, in jedem normalen Haus ist es so, dass ein Großteil der Wärmeenergie im Winter nicht durch die Wand oder durch das geschlossene Fenster verloren geht, sondern durch die Undichtigkeiten, die jedem normalen Haus immanent sind. Die sieht man nicht, die spürt man nicht, aber die sind vorhanden und da geht ein Großteil der Energie verloren, nicht unbedingt durch die geschlossene Wand. Das darf natürlich im Passivhaus nicht passieren. Deswegen ist die Detailliertheit der Planung bei der Gebäudehülle von unwahrscheinlicher Bedeutung beim Passivhaus. Wir haben uns deswegen vor einigen Jahren mit dem Passivhausinstitut Darmstadt zusammengetan. Deurerhaus Passivhäuser werden von der Planung bis zum Bau, bis zur Abnahme durch das Passivhausinstitut Darmstadt begleitet, weil wir damit der Überzeugung sind, dass wir den bestmöglichen Passivhausstandard gewährleisten können, der irgendwie möglich ist. Nicht nur von uns überwacht, sondern neutral von Außenstehenden durch das renommierte Passivhausinstitut Darmstadt.
Herr Uhmann, gibt es denn noch weitere Dinge, die man bei der Planung eines Passivhauses beachten muss?
Es gibt natürlich noch weitere ganz grundlegende Dinge. Beim Passivhaus ist es beispielsweise so, dass die Gesamtfläche der äußeren Gebäudehülle möglichst gering sein soll im Vergleich zur entstehenden Wohnfläche im Passivhaus. Also pro Quadratmeter Wohnfläche soll es möglichst wenig Außenwandfläche geben. Das gelingt durch sehr regelmäßige Baukörper. Also ein Würfel wäre eine gute Grundlage für ein Passivhaus. Liebhaber unregelmäßiger Bauformen von Erkerchen, Türmchen, Einkragungen, Ausbuchtungen und so weiter und so fort wären jetzt nicht die optimalen Bauherren für ein Passivhaus. Es ist zwar auch möglich, mit unregelmäßigen Bauformen ein Passivhaus zu errichten, aber es erschwert den Bau deutlich und macht ihn auch deutlich teurer.
Okay. Und was ist mit den Fenstern? Ich als Laie stelle mir jetzt vor, dass die Fenster ja nicht so wärmedämmend sein können wie eine dicke Wand.
Auch modernste Passivhausfenster können natürlich mit ihrem Glas und mit ihren Fensterprofilen niemals die gleiche Wärmedämmung haben wie eine Passivhauswand. Ja, wenn man den Unterschied in Zahlen nimmt, eine Passivhauswand hat einen Wärmedurchgangskoeffizienten von 0,1 sehr, sehr häufig bei Quadratmeter Kelvin. Ein sehr modernes Passivhausfenster hat einen UW-Wert von 0,6. Also da liegen Welten dazwischen. Im Prinzip ist es sechsmal schlechter sozusagen als die Wand. Man muss jedoch beachten, dass durch das Fenster natürlich nicht nur Wärme von innen nach außen verschwindet, sondern dass es auch regelmäßig starke Wärmeeinträge durch Sonneneinstrahlung gibt, wo Wärme in das Passivhaus hineingebracht wird.
Das ist richtig, aber die Sonne scheint ja nicht von allen Seiten.
Das wird auch weiter so bleiben, vermute ich. Deswegen ist es also eine weitere Grundlage einer Passivhausplanung, dass man ein Passivhaus mit möglichst großen Glasflächen nach Süden errichtet, mit eher moderaten Glasflächen nach Osten und Westen und am besten ganz ohne Fenster nach Norden, weil von da kann niemals Wärme, Sonneneinstrahlung kommen.
Mit den von Ihnen beschriebenen Fensterflächen nach Süden kann das Passivhaus da nicht durch übermäßige Sonneneinstrahlung überhitzen?
Ein Passivhaus könnte natürlich auch überhitzen. Deswegen ist die Planung dieses Passivhauses, dass diese Überhitzung letztendlich nicht stattfindet, im Prinzip ähnlich wichtig wie die Planung von solaren Wärmeeinträgen, von der Erwärmung des Passivhauses.
Wie behalte ich denn im Passivhaus trotzdem noch einen kühlen Kopf?
Wir alle kennen die klassischen Maßnahmen, um solare Wärmeeinträge in ein Haus zu verhindern. Das heißt also Raffstores oder Rollläden, die die Besonnung der Fenster verhindern können. Beim Passivhaus ist es wichtig, dass diese Raffstores und Rollläden elektronisch gesteuert werden, dass also auch bei Abwesenheit des Bauherren der Raffstore oder Rollladen immer genau so aufgestellt ist, wie es die jeweilige Wettersituation erfordert oder wie es auch die Temperatur im Passivhaus erfordert. Es kann ja durchaus Zeiten geben, wo man unbedingt möglichst viel Sonne durch das Fenster haben möchte, weil es noch relativ kühl ist im Passivhaus. Dann soll der Rollladen bei Sonneneinstrahlung nicht nach unten gehen. Wenn aber die entsprechende Wärme im Passivhaus erreicht ist, dass man sagt, jetzt ist gut, dann soll automatisch auch der Rollladen wieder nach unten gehen, damit das Passivhaus nicht überhitzt.
Herr Uhmann, was kann ich denn noch für ein angenehmes Wohnklima im Passivhaus tun? Was gibt es dann da noch für Möglichkeiten?
Ein ganz wesentlicher Punkt für ein angenehmes Raumklima in einem Passivhaus ist bereits die Auswahl der Rohbaumaterialien. Ein massereicher Rohbau, also ein Rohbau, der überwiegend aus Beton besteht, aus Steinen besteht, hitzt sich im Sommer wesentlich langsamer auf oder heizt sich im Sommer wesentlich langsamer auf als ein leichter Rohbau und er kühlt sich dementsprechend auch im Winter langsamer ab als ein leichter Rohbau.
Tut mir leid, wenn ich so frage, aber wie entsteht dieser Effekt?
Das ist recht einfach zu erklären. Schwere Baustoffe, Betondecken, schwere massive Wände können viel mehr Energie speichern als eine Leichtbauwand. Das heißt also, wenn die Luft im Passivhaus sich durch Sonneneinstrahlung erwärmt, kann die Wärme aus dieser Luft in die Betondecke oder durch die Betondecke aufgenommen werden, kann die Wärme durch die massiven Wände aufgenommen werden. Und wenn es kommt dadurch nur zu einer moderaten Erwärmung der Luft. Und wenn es draußen abkühlt, wenn der nächste Tag kälter ist oder wenn die Nacht kühl ist, kann diese Wärme aus diesen massiven Baustoffen an die Luft abgegeben werden, sodass ich eine relativ gleichmäßige Raumtemperatur in diesem Haus habe.
Verstehe, das sind also diese praktischen Auswirkungen, dass die Rohbaumaterialien haben. Oder gibt es noch andere praktische Auswirkungen?
Nein, also das ist jetzt der wichtigste Punkt. Letztendlich ist es also so, dass die Masse des Materials darüber entscheidet, wie schnell sich ein Haus aufheizt oder wie schnell sich ein Haus abkühlt. Das führt in der Endkonsequenz dazu, wie eine Studie des, glaube ich, österreichischen Bundesministeriums für Verkehr und Technologie ergeben hat, dass auch ein massereiches Passivhaus, also ein massives Passivhaus aus Beton und Steinen, in der Endkonsequenz weniger Energie im Laufe eines Jahres verbraucht für Heizung und für Kühlung, als ein Haus, was in Leichtbauweise bei gleicher Wärmedämmung errichtet worden ist.
Verstehe. Herr Uhmann, nun kennt man das ja in Deutschland im Winter, kann es ja auch teilweise viele Tage hintereinander kalt und dunkel sein, ohne maßgeblich Sonneneinstrahlung. Wo kommt dann die Wärme im Inneren des Passivhauses dann her? Ich will es ja schließlich dann als Bewohner dann auch bei minus 10 Grad im Winter trotzdem mulmig warm haben zu Hause.
Die primäre Wärme im Passivhaus kommt letztlich allein durch das Bewohnen des Hauses. Das heißt, jeder Mensch gibt Wärme ab, jedes elektronische Gerät gibt Wärme ab, Kochen, Waschen, Bügeln, überall entsteht Wärme. Und diese Wärme hat in einem Passivhaus aufgrund der wahnsinnig geringen Menge an Wärme, die notwendig ist, um es aufzuheizen, eine ganz andere Bedeutung als in einem normalen Haus. Mhm. Wichtig ist dabei natürlich, dass es in jedem Passivhaus eine Anlage zur kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung gibt, um die Wärme, die Energie, die einmal im Haus vorhanden ist, immer wieder zu recyceln und immer wieder auf die Frischluft zu übertragen.
Okay, kann diese Wärme denn auch wirklich ausreichen? Braucht man keine weitere Energie dafür?
Diese Wärme wird an relativ vielen Tagen ausreichen, aber es kann natürlich auf jeden Fall Tage geben, wo man zumindest ein wenig zusätzliche Energie braucht. Beispielsweise an sehr kalten Wintertagen oder wenn tagelang keine Sonne scheint, wenn durch die Fenster tagelang keine Wärme eingebracht wurde, dann braucht man natürlich auch noch etwas zusätzliche Energie. Diese zusätzliche Energie kann beispielsweise auch durch die eben gerade schon angesprochene kontrollierte Wohnraumlüftung in das Haus geführt werden. Man kann also eine solche kontrollierte Wohnraumlüftung zusätzlich mit einer kleinen Luft-Luftwärmepumpe ausrüsten. Diese Luft-Luftwärmepumpe erwärmt die Zuluft über die Energie aus dem Wärmetauscher hinaus zusätzlich, sodass also diese zusätzliche Wärme der kontrollierten Wohnraumlüftung ein Passivhaus auch beheizen.
Zu der kontrollierten Wohnraumlüftung, wenn das jetzt im Winter heizen kann, kann man damit dann auch im Sommer kühlen? Also ich habe gehört, dass es da auch Wärmepumpen gibt, die sowohl heizen als auch kühlen können. Ist das richtig?
Das haben Sie richtig gehört. Wärmepumpen, die letztendlich nach dem Kühlschrankprinzip alle funktionieren, können sowohl heizen als auch kühlen, zumindest zum großen Teil. Die Wärmepumpen, die wir verwenden, eines renommierten österreichischen Herstellers in diesen Passivhäusern, können die Zuluft im Winter beheizen und genauso gut auch diese Zuluft im Winter abkühlen. Mhm. Ich habe das selber vor kurzem erlebt, in diesem Sommer an einem sehr heißen Tag, als ich die Abnahme eines Passivhauses von uns in Frankfurt begleitet habe. Es waren draußen Außentemperaturen von 34 Grad, es war richtig schwülheiß und im Inneren dieses Passivhauses war ein herrlich frisches, kühles Klima.
Mhm. Herr Uhmann, jetzt klingen ja Ihre Ausführungen zum Passivhaus wirklich sehr interessant, nur ich stelle mir das dann halt auch ziemlich teuer vor. Mit welchen Mehrkosten muss man denn als Bauherr für ein Passivhaus im Gegensatz zu einem normalen Haus rechnen?
Die Bezifferung dieser Mehrkosten ist pauschal natürlich relativ kompliziert. Es hängt nicht unwesentlich von der Größe des Hauses ab, es hängt von der Ausstattung des Hauses ab und wenn man von Mehrkosten spricht, hängt es natürlich nicht unwesentlich davon ab, was wollte ein Bauherr für sein normales Haus sowieso, wie nah war er schon an einem sehr effizienten Haus dran, wollte er vielleicht sowieso eine kontrollierte Wohnraumlüftung, egal ob er ein Passivhaus baut oder nicht. Wollte er vielleicht sowieso eine Photovoltaikanlage unabhängig vom Passivhaus, dann ist es oftmals nur ein ganz, ganz kleiner Schritt. Ja, wenn ich aber natürlich vom ganz normalen Haus nach Energieeinsparverordnung ausgehe, dann ist es schon ein etwas größerer Schritt.
Mhm. Können Sie da vielleicht ein Preisbeispiel aus der jüngeren Vergangenheit nennen, so damit man halt ein Bild davon hat?
Ich hätte dazu ein Preisbeispiel gerade aus den letzten 14 Tagen. Mhm. Ein Bauherr aus dem Raum Fulda hat von uns ein Angebot bekommen für ein Haus, ganz normal nach Energieeinsparverordnung kalkuliert, mit einer Wohnfläche von ca. 140 Quadratmetern auf Bodenplatte. Ein ganz normales rechteckiges Haus mit Satteldach. Und in Folge hat sich dieser Bauherr dafür interessiert, das gleiche Haus auch als Passivhaus angeboten zu bekommen. Mhm. Wir haben an der Architektur nur sehr wenig geändert, haben ein paar Fensterflächen nach Süden zusätzlich eingeordnet, haben im Norden ein bisschen Glas weggenommen und haben das Haus mit der wärmedämmenden Hülle eines Passivhauses umhüllt, haben die angesprochene kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, mit Heizfunktion, mit Kühlfunktion dazu gerechnet und eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von ca. 6 Kilowatt Peak auf das Dach gelegt. Mhm. Die Gesamtmehrkosten, die dabei entstanden sind, bewegten sich im Vergleich zum normalen Haus nach Energieeinsparverordnung bei ca. 28.000 Euro.
Ach, das klingt ja noch recht human.
Das liegt im Sinne des Betrachters.
Ich meine, wenn man es auf nachhaltige Sicht, langfristige Sicht sieht, im Gegensatz zu dem, was man dann halt nachhaltig sparen kann, klingt das doch recht human.
Richtig, noch dazu, wenn man betrachtet, dass natürlich auch der Staat Fördermöglichkeiten für das Passivhaus bietet. Mhm. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau gibt zinsgünstige Darlehen beim Bau eines Passivhauses und man bekommt zusätzlich einen Tilgungszuschuss von 10.000 Euro von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Wenn man das hineinrechnet, kann sich natürlich ein Passivhaus durchaus in einem überschaubaren Zeitraum amortisieren. Man hat sehr, sehr geringe Heizenergiekosten. Man hat die Nutzung der eigenen Elektroenergie vom Dach. Man kann die nicht selbst genutzte Elektroenergie einspeisen, verkaufen. Und mit all diesen Maßnahmen ist eine Amortisation durchaus gut möglich.
In dem Fall also doch wirklich sehr, sogar vielleicht rentabel, auf lange Sicht gesehen.
Richtig, ganz abgesehen vom Umweltschutz.
Richtig. Herr Uhmann, ich danke Ihnen für das interessante Gespräch.
Ich danke auch Ihnen recht herzlich.